Ja, wie haben wir gesungen? Freude, Kraft und Zuversicht. Alles schenkt dein Wort. Was wird uns das heute schenken? Wir sind im Philipperbrief, Kapitel 2, wollen heute die restlichen Verse von 17 bis 30 dann auch noch uns anschauen. Der vorliegende Text ging ja um das kostbare Heil, oder was macht das Heil so kostbar, dass man das mit Furcht und Zittern bewirken soll. Wir haben gelesen, weil Gott daran wirkt, deswegen ist Heil so kostbar. Der wirkende Gott macht das Heil kostbar. Jedes Murren ist eine Gottesverachtung. Deswegen, wenn das dann, wie wir gehört haben, eine ganze Nation mal so erfasst, dass eine ganze Nation aufhört zu murren, das ist dann schon eine ganz große Auswirkung von Gottes Wort im Leben von uns Menschen. Christen, hat Jesus gesagt, seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Wiederholt Paulus hier so auch, dass ihr Lichter, als Lichter leuchtet in der Welt. Und er sagt, das geschieht dann, wenn Menschen, wenn Gottes Kinder Gott Ehre bringen. Dann leuchten sie. Das ist Licht in der Welt. Gott die Ehre zu geben und zu bringen. Wir lesen uns heute den Abschnitt von 17 bis 30. Ich werde den einmal jetzt weiterlesen, als wir den hier haben. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er, wie ein Kind dem Vater, mit mir für das Evangelium gedient hat. Diese nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte, und er in Unruhe war, weil ihr gehört hatte, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmet ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Drei Zeugnisse von Paulus selbst. von Timotheus und von Epaphroditus. Lobende Worte an Menschen und auch so, dass es, so wie Johann sagte, für sie ersichtlich war, es war nicht geheim. Aber es sind drei ermutigende Zeugnisse. Das Beispiel von Paulus selber. Hier in Vers 17, ja, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Dieses Bild, das der Apostel Paulus hier braucht, von dem Trankopfer, hier bringt er selber so in diesem Bild sein Dienst. Er zeigt hier seine demütige Haltung. Ein Trankopfer steht nie alleine für sich. Ein Trankopfer ist immer nur etwas, was dem anderen Opfer sozusagen beigemengt wird. Wenn jetzt im alttestamentlichen Sinne Opfer gebracht wurden, da gehörten zu einigen Opfern noch Trankopfer. Das heißt, man goss da ein bisschen Wein drauf. Und somit verbrannte das Opfer mit dem Wein zusammen. Oder der Wein war nicht das eigentliche Opfer, das war nur ein Trankopfer. Sozusagen, es gab ein Hauptopfer und dieses Trankopfer hat das noch ein bisschen verschönert. Und so stellt Paulus sich hier als einen demütigen Menschen wieder hin, der sagt, das, was ich tue, ist ein bisschen was drauftropfen, aber was ihr seid, euer Glaube, euer Leben, das ist das eigentliche Opfer Gottes. Mein Dienst, meine Wirkungen sind ein bisschen drauftropfen. Somit sehen wir hier von Paulus, dass er in dieser Haltung die Dinge so darstellt. Gleichzeitig haben wir, wie aber in dem Text gelesen, und wir werden gleich noch zu dem Text kommen, dass er sagt, alle suchen das Ihre. Hier sagt er aber, euer Glaube und euer Dienst, das ist das eigentliche Opfer. Er stellt hier die Dinge aber so hin, dass er eindeutig möchte, dass in allen Lebenslagen, so wie er eben gesagt hat, murret nicht. Dass in allen Lebenslagen die letztendliche Überwindung dahin kommt, dass man Freude hat. Dass man sich zur Freude durchringt. Und dass man auch hier in der Situation, von der hier spricht, von Opfer, es ist schon eine ganz klare Hindeutung, dass er auch damit rechnet, dass er dann nicht mehr lebend aus dem Gefängnis des Kaisers aus Rom herauskommt. Gleichzeitig ist es für ihn aber auch offen. Und wir werden auch gleich nochmal den Text weiterlesen. Es soll uns aber auch ermutigen, Geschwister. Wir haben nicht immer den Ausgang der Dinge vor unseren Augen und wissen nicht immer, wie es ausgehen wird. Und das sieht man hier bei Paulus auch. Einmal spricht er hier, er rechnet damit, dass er wie ein Trankopfer geopfert wird. Das heißt im Klartext, dass er auch mit seinem Tod rechnet. Gleichzeitig sagt er in Vers 24, ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald zu euch kommen werde. Merken wir, es ist keine Gewissheit bei ihm, er weiß nicht, wie es sein wird. Und das ist hier auch nicht seine Praxis, dass er sagt, man muss es nur im Glauben fest erfassen, dann wird das so passieren. Das tut er hier nicht. Er lässt das offen. Er lässt Gott wirken. Aber sagt, ich will mich durchringen zur Freude und will auch, dass ihr das auch tut mit mir. Und wir wissen, dass es nicht immer leicht ist, aber dass dieses Wunder auch heute immer noch geschieht, Geschwister, dass Menschen im Glauben sich durchringen können zum Vertrauen, zu der Dankbarkeit und zur Freude. Das, was er in Vers 4 gesagt hat, jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Anderen ist, das, glaube ich, lebt er hier im vollen Maße aus. Er ist froh, dass es Glaube, Dienst und Opfer gibt in der Gemeinde Jesu. Und ich glaube, er hat viel davon übernommen, was Jesus mal sagte. Der da erntet, hat Jesus dieses Zitat mal aus den Sprüchen gebracht. Empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Und hier ist das Sprichwort, sagte Jesus in Johannes 4, mal wahr geworden. Der eine sät und der andere erntet und sie freuen sich beide. In Sprüche steht es anders. Da steht, dass das eitel ist. Das sagt Salomo. Der eine sät und der andere erntet. Und er sagt, das ist ein eitles Ding. Das ist nicht gut. Das ist nicht, worüber man sich freuen kann. Und ich bin hier immer so fasziniert über Jesus, sein Wunder, dass er sagt, in der Gemeinde Jesu soll das eine Erfahrung sein. Dass man sich freuen kann über die Ernte, auch an die man nicht gearbeitet hat. Und wer da gesät hat und die Ernte nicht erlebt hat, der kann sich mit dem mitfreuen, der es geerntet hat. Weil es alles zu einem Werk verbunden wird. Und das, glaube ich, ist hier so, was der Paulus sagt. Ich freue mich mit euch, freut ihr auch mit mir. Und lasst uns so eine gemeinsame Glaubensfreude teilen miteinander. Freut euch mit mir. Ja, diese Art der Mitfreude ist schon eine geistliche Übung, glaube ich, dass man die entwickelt, dass man daran denkt, dass man daran arbeitet und dass dieser Aufruf hier so steht, glaube ich, sollte für uns heute auch bekannt sein. Sich mitzufreuen, aber auch in eine Situation, in der, wenn der andere eine schwierige Lage hat, da wissen wir nicht so richtig, wie wir das tun sollen. Aber er ermutigt die Gemeinde in Philippi und sagt, freut euch mit mir mit. Der Ausgang, wie gesagt, ist ihm verborgen. Das ist so wie Vers 19, das hier sagt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Also so wie wir das im Bilde aus dem Zusammenhang verstehen, ist dieser Brief, so wie wir ihn lesen, den hat der Epaphroditus, der selber aus Philippi kam, auch dahin gebracht und jetzt lesen sie ihn. Auch lesen ihn in seiner Gegenwart, dass er ein treuer und guter Mitarbeiter ist und so. Aber auch von den Plänen des Paulus, dass er, sobald es möglich ist, den Timotheus auch noch dahin senden wird. Und dann in Vers 24 sagt er, und wenn es geht, komme ich auch selber noch zu euch. Also, es ist aber offen, er spricht nicht, so wird es sein, sondern er sagt immer von dem, was er vorhat und es auch möchte. Und dann kommt das Zeugnis von dem Timotheus. Keiner, sagt er, ist wie er. Ich habe keinen Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Dass es keinen gibt, so wie Timotheus. Was ist hier damit gemeint? Der so gesonnen ist wie Timotheus, und ich glaube, es ist hier in zweierlei Hinsicht. Einmal sagt er, der so gesonnen ist im Hinblick auf euch, also so ein Herz, wie der für euch hat, Philippa, finde ich keinen. Das ist die eine Seite, glaube ich, oder in eine Hinsicht, was er hier über Timotheus sagt, der so aufrichtig für euch als an die Philippa denkt und euch im Herzen hat. Die andere Seite ist aber, dass Paulus auf einmal fast so wie eine pauschale Verurteilung aller anderen reinbringt und sagt in Vers 21, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Und wenn wir uns hier fragen, wer sind diese alle? Sind das alle die Leute, die jetzt in seiner Umgebung sind, die er vielleicht auch noch senden könnte, nicht nur den Timotheus, die in Frage kämen, als Gesandte nach Philippi gesandt zu werden? Oder ist das die gesamte Christenheit, die er kennt? Dass die alle nur das Ihre suchen und nicht das, was Jesu Christi ist. Ich glaube, das ist hier so ein Wort, das müssen wir auch persönlich auf uns wirken lassen, dass man sagt, wo ordne ich mich ein? Was sagt der Heilige Geist mir, wenn ich so ein Wort lese? Aber ich glaube nicht, dass Paulus hier eine pauschale Verurteilung hat, weil er hat ja auch über Epaphroditus gut gesprochen, über die Gemeinde in Philippi gesagt, dass sie das eigentliche große Opfer Gottes sind. Aber mit diesem Wort, das unsere zu suchen, Geschwister, ist nicht unbedingt sofort etwas, was im Sinne gegen oder weltlich, fleischlich ist, sondern es kann ja auch in dem frommen Bereich nur um das Unsere gehen. Stehen wir? So, Paulus sieht hier ist Not in der Gemeinde in Philippi. Und die Christen in Rom sagen, ja, aber wir haben auch Not. Verstehen wir? Dann geht es das nur um das Unsere. Nicht um das, was Jesu Christi ist. Er hat einen großen Leib. Die Gemeinde Jesu ist groß. Wir erinnern uns vielleicht noch, wie Margarete mal sagte, als der Georg zum ersten Mal das Anliegen hier gebracht hatte, dass sie für einen Dienst im Ausland beten, dass sie gesagt hat, nein, in ihrem Herzen, wir brauchen den hier. Das ist unser Bruder. Und dass sie irgendwann darüber Buße getan hat und gesagt hat, Herr, ich habe falsch gedacht. Das Unsere, das kann auch das hier etliche Mal gemeint sein. Dass wir um unser Wohlergehen besorgt sind, auch geistlich. Und nicht, dass den Leib Christi sehen und den Wille Gottes erkennen, auch mit dem offenen Senden, so wie Paulus das hier selber macht. Er sendet seinen Besten, den, der er gerne bei sich haben würde, den sagt er, den werde ich aber euch geben, den Timotheus. Keiner ist so wie er. Aber er hält ihm nicht bei sich, nicht an das Unsere denken, sondern das, was Jesu Christi ist. Der William MacDonald schreibt aber dazu auch noch den Satz, den ich hier auch lesen möchte, damit wir das hier auch breiter zulassen, dass der Heilige Geist auch unsere Herzen anspricht, wenn er sagt, es gibt aber auch oft sehr enge Interessen, die wir hier auch nicht verschweigen sollten. In unseren selbstgeschaffenen kleinen Reichen, in unseren Häusern, mit unseren Kühlschränken, Fernsehen und vielen anderen Dingen sorgen wir uns um das Unsere. Lass uns das so auch wirken, das Wort, wie das hier steht. Ihr kennt aber seine Bewährung. Das ist jetzt wieder das Zeugnis über Timotheus. Dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diese nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Denn hier denkt ihr nicht nur an das Seinige, an das Eigene, sondern hier an die Gemeinde in Philippi, und ist bereit, ihn zu senden. Vers 24, der führt uns dann noch einmal zu seiner Hoffnung für sich selbst. Und dann ist das Zeugnis von dem Epaphroditus. Und dadurch, durch diesen Text, bekommen wir ein bisschen mehr Einblick in die Geschichte, in die Situation. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinem Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, eurem Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Hier erfahren wir in einem Satz schon sehr vieles, dass er, wie er ihm einschätzt, dass er Bruder ist, Mitarbeiter, Mitstreiter, dass er gesandt ist von Philippi zu Paulus und dass er da auch gesandt ist von der Gemeinde, um Paulus zu dienen und beizustehen, da in seinem Gefängnis. Der Name sagt man, wenn man den übersetzt, dann ist es schon sehr positiver Name, der strahlt was aus. Das heißt so viel wie, er ist bezaubernd. Und hier erkennen wir aber, dass es eine dramatische Geschichte geworden ist, da er sehnlich nach euch verlangte und der in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. So, er ist bei Paulus, er soll ihm da helfen, er wird todkrank. Aber Gott hat sich erbarmt, er ist gesund geworden und Paulus hat ihm zurückgesandt, wieder zu seiner Gemeinde. Gibt ihm aber ein gutes Zeugnis mit, wahrscheinlich auch, damit da nichts in Frage käme. Ja, hast abgebrochen deinen Dienst, bist vom Missionsfeld zurückgekommen, hast das nicht erfüllt, was du solltest. Das kennen ja wir, dass man auch so Missionare empfangen kann, nicht soll. Und dass er hier doch dem Epaphroditus da ein Begleitzeugnis gibt, dass es allen es nicht zutrifft, dass sie ihm voll vertrauen sollen, dass er das hier ihm noch einmal als mit vielen ganz klaren Worten dieses Begleitschreiben gibt, dass er Bruder ist, Mitarbeiter, Mitstreiter, Helfer und jetzt auch Bote an sie. Er ist krank, dem Tode nahe gewesen. Und hier sehen wir auch, dass Krankheit auch einen Menschen, der treu ist, der dient und in einem Bereich tätig ist, eine Krankheit ereilen kann. Und dass die nicht immer direkt jetzt von einer Folge von persönlichen Sünden ist oder eine falsche Lebensführung. Hier wird das für uns ersichtlich als ein Nebengedanke, gar nicht als Hauptgedanke, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hier sehen können, dass es hier auch so geschehen ist und dass Paulus hier auch gar nicht so wieder diese Gedanken mit reinbringt, dass es so, wie sagte Heinrich, ein Grundrecht, die Bibel ist, dass Gesundheit nicht ein Grundrecht ist, auf das wir bestehen können, aber wir bitten darum und Gott kann sich erbarmen. So merkt man das hier, so hat er hier ganz deutlich darüber gesprochen, gesagt, Gott hat sich erbarmt und er ist gesund geworden. Deswegen ist das so ein großes Gut, dass wir für Gesundheit beten können und darin kein Widerspruch ist, wenn wir auch sagen, wenn Gott über alles wacht und über alles weiß, dann darf man darum bitten. Aber es ist nicht ein Grundrecht, von dem wir sagen können, wir werden darauf bestehen und Gott muss das tun. So wie auch viele andere Gnadenerweise, das Vaterunser-Gebet, glaube ich, lässt das auch gar nicht zu. Diese Haltung im Vaterunser ist eine Bitte, dass dein Wille geschieht. So hat Jesus gebetet. So lehrt er zu beten, so betet er selber. Und so wollen wir das auch immer wieder tun, dass es dem Willen Gottes entspricht. Und hier kommt dann noch einmal eine weiter, Henry. Ich habe ihn nun zu euch gesandt, sagt er hier, eilig gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Und sie sollen diesen Mann in Ehren halten. Ich finde hier auch ganz bezeichnend, Geschwister, dass wir hier indirekt auch noch lernen, wie trifft ein Apostel Entscheidungen? Wie tut er das? So, wir lesen von Apostel Paulus, alle, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, das sind Gottes Kinder. Und wissen, denken dann vielleicht auch immer, dass einem Apostel bei jeder Entscheidung ein Engel erscheint oder eine Stimme vom Himmel kommt oder an die Wand geschrieben wird. Aber das ist nicht so. So, was er hier tut, das ist ja im Vers davor, finde ich, mir mal persönlich eine ganz große Hilfe gewesen, dass ich gesagt habe, ich will durch die Apostelgeschichte und durch die Briefe der Apostel das mal in der Praxis sehen, was das bedeutet. Wie treffen sie Entscheidungen? Und hier steht, ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Ich habe es für nötig gesehen. War das geistlich so zu entscheiden? Geschwister, so haben die auch entschieden, so wie wir das tun. Was bedeutet, geistliche Entscheidungen zu treffen? Das nimmt uns zuallererst immer, glaube ich, in unsere Glaubenserfahrung mit rein, dass wir sagen können, Gott ist am Wirken in meinem Leben, so wie er hier vorher gesagt hat, denn er gibt in uns sein Wollen und das Vollbringen, das wirkt er an uns. Denn Gott ist es, der da wirkt in euch, sein Wollen. So dass zu wissen, dass Gott da ist, dass Gott der Wirkende ist, dass Gott alles in der Hand hat, aus einem Verhältnis zu unserem Vater im Himmel zu stehen, dass wir wissen, so wie Jakobus das auch lehrt, wenn ihr was plant, dann sagt, so Gott will und wir leben. Diese Grundhaltung, die hilft schon einem gläubigen Menschen in seiner Entscheidungsfindung. Und er begründet das hier und sagt auch, was hat ihn bewogen, so zu entscheiden? Das ist ganz interessant, dass er hier auch die Begründung gibt. Er sagt, ich habe das so entschieden aus vier Gründen, nennt er hier, Vers 26. Der Epaphroditus hatte Sehnsucht. Ist das gut, das zu berücksichtigen? Ja, das ist geistlich, die anderen Menschen zu sehen, mit ihnen zu rechnen, sie damit hineinzunehmen und nicht zu sagen, schwacher Christ muss sich üben, um ein bisschen stärker zu werden. Sondern er sagt, er hatte Sehnsucht danach. Ich habe das berücksichtigt. Er hatte Unruhe um euch. Er war unruhig, weil die Gemeinde nicht wusste, es gab ja nicht SMS oder WhatsApp, dass man sagen konnte, es ist alles okay. Die wussten nicht, wie es mit ihm ist. Sie haben nur gehört, er ist todkrank. Und jetzt sagt er, wenn ich denen das berichte, dass ich da bin, dass ich gesund bin, da werden die sich auch beruhigen. Paulus sagt, ich habe es entschieden, Vers 27, damit ich selber wieder froh werde und diese Lage mich nicht so belastet. Und damit ich selber nicht betrübt bin, und dass ihr, Philippa, auch wieder froh werdet, wenn ihr ihn seht. So hat er mit vier Gründen das begründet, warum er das so entschieden hat. Es ist, glaube ich, für uns in der vielen Hinsichten, will ich uns Mut machen, Geschwister. Lass uns immer im Gebet unsere Entscheidungen vor Gott bringen, so wie der Philipperbrief das weiter sagt. Lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bringen. Und der Friede Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Das ist auch ein Weg, den wir hier sehen, hat Paulus in der Praxis ganz genauso getan. Ja, wir werden jetzt beten. Und im Gebet will ich das nochmal erwähnen, dass wir eine Haltung hier haben. Drei Beispiele. Der Paulus selber ist demütig und nennt sich selber als ein Trankopfer, das gar nicht das Hauptopfer ist, sondern so ein kleiner Beigeschmack. Timotheus, dem nennt er ein guter Diener für den Herrn Jesus. Der ist bereit, das eigene nicht so wichtig zu sehen und mehr besorgt zu sein, dass das dem Leib Christi insgesamt gut geht. Das hatte er dem Timotheus als ein ganz großes geistliche Größe bezeichnet und gesagt, dass ich kenne keinen, der dahin ihm gleich wäre. Und Epaphroditus, welcher bereit war, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Übrigens sagt man von diesem Text aus, so wie Paulus das hier beschreibt, denn er war in Vers 30 und hat sein Leben gewagt. Das ist, die Redewendung ist zur üblichen Redewendung geworden, weil das mit dem Wort vom Glücksspiel was zu tun hat, das Risiko. Deswegen gibt es die deutsche Redewendung, das Leben aufs Spiel setzen. Das heißt, bis zum äußersten Risiko zu gehen für irgendwas. Und das, sagt Paulus, hat er für mich getan. Das war er bereit. Er gibt hier den Brüdern, die mit ihm sind, ein gutes Glaubenszeugnis. So, und jetzt haben wir drei gute Vorbilder. Und die brauchen aber auch alle Trost, Beistand und Gottes Gnade. Paulus, Timotheus und Epaphroditus und wir auch. Ich werde beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus, für die Offenbarung des Wortes, dass dein Wort uns den Weg zum Heil führt, zu dir, Jesus, zum ewigen Leben, aber auch für die Weisungen für unser Leben, für die Lebensentscheidungen, für die Art, wie wir leben, wie wir dein Leib schätzen, wie wir dein Willen suchen, dein Willen erkennen dürfen. Danke dir für diese Beispiele des Glaubens und dass wir merken, wir alle Menschen brauchen deine Gnade. Und danke dir, dass du dich so offenbarst als gnädiger und barmherziger Gott. Amen. Für alle noch einen gesegneten Abend und guten Heimweg.